Das Thema für heute Vormittag: die beiden verschiedenen Stammbäume Jesu Christi nach Matthäus einerseits und Lukas andererseits. Wir lesen zuerst bei Matthäus. Beginnt gleich mit Kapitel 1. Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. In diesem ersten Vers beginnt Matthäus mit Jesus Christus, überbrückt die Generationen bis David und dann weiter ebenfalls bis Abraham. Erster Vers. Vers 2 beginnt nun bei Abraham und wird durchgeführt bis auf Jesus. Abraham zeugte Isaak. Isaak aber zeugte Jakob. Und jetzt beachten wir, wie Matthäus durchgehend verharrt bei der Zeugungsfolge nach dem Fleisch. Dass jedes Mal von Vater auf Sohn immer repetiert wird, zeugte, 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 zeugte. Nicht von ungefähr, wir werden das sehen. Abraham zeugte Isaak. Isaak aber zeugte Jakob. Jakob aber zeugte Juda und seine Brüder. Juda aber zeugte Phares und Zara von der Tamar. Es wird die erste Frau genannt im Geschlechtsregister Jesu Christi. Und die Tamar ist eine Kanaaniterin, das ist die Schwiegertochter des Juda. Nachdem die Frau des Juda gestorben ist und der Mann seiner Schwiegertochter gestorben ist, ja, führt Gott diesen Juda, der nicht lange vorher seinen Brüdern gesagt hat: Brüder, was haben wir für einen Gewinn, wenn wir den Josef da unten verhungern lassen? Jetzt kommen die Händler, jetzt können wir noch einen Profit machen. Diesen Juda hat Gott furchtbar geschüttelt in der Zwischenzeit. Und es kam so weit, dass seine Schwiegertochter, die er immer hingehalten hat, er hat ihm den dritten Sohn noch geben sollen, ihr den dritten Sohn noch geben sollen und versprochen, sich verkleidet als Hure, Juda zu ihr eingeht und so kommt diese nächste Zeugung zustande. Im Geschlechtsregister Jesu Christi, die erste Frau, die erscheint, Tamar. Dabei heißt Tamar, wunderbare Name, Palme. Und die Palme ist ein Bild der Liebe Gottes. Von der Tamar. Phares aber zeugte Esrom. Esrom aber zeugte Aram. Das sind Aramäer davon. Aram aber zeugte Aminadab. Aminadab aber zeugte Nahasson. Nachschon, hebräisch, aber zeugte Salmon. Salmon aber zeugte Boas von der zweiten Frau, Rahab. Von welcher Rahab? Von Jericho. Die Hure von Jericho erscheint jetzt. Rahab. Rahab, um ihres Glaubens willen, gerettet. Im Glaubenskapitel der Glaubenshelden Hebräer 11 erscheint die Rahab, die Hure von Jericho. Die kam nicht mit den Ungläubigen um, weil sie dem Gott Israels alles glaubte, was er dem Volke Israel verheißen hatte, als Hure in Kanaan, in Jericho. Und erscheint unter den Glaubenshelden in Hebräer 11, Rahab. Zuerst, als sie gerettet wurde, und um ihretwillen wurde ihr ganzes Haus, ihre ganze Sippschaft noch gerettet. Nur mussten die sich gefallen lassen, wenn sie gerettet werden sollten und nicht getötet werden, vernichtet werden sollten, wie alle übrigen Bewohner von Jericho, hatten die sich es gefallen zu lassen, im Hause der Hure Rahab zu erscheinen. Und wer dort bei ihr im Hause Zuflucht gesucht hat, der wurde gerettet. Das ist eigenartige Wege, eigenartige Dinge. Und ich darf jetzt schon sagen, hätte Jesus Christus allen Grund, sich seines Geschlechtsregisters zu schämen? Antwort, wir alle würden es nicht tun. Aber was steht geschrieben? Er schämte sich nicht, sie Brüder zu nennen. Ja, so etwas. So etwas. Da hört unsere ganze Frömmigkeit auf, liebe Geschwister. Bitte? Ah, natürlich, danke. Weiter. Salmon aber zeugte Boas, also die Mutter dieses prächtigen Christusdarstellers, Boas, ist die Rahab von Jericho. Boas aber zeugte Obed von der Ruth, dritte Frau. Ruth, eine Moabitin, da steht geschrieben, einem Moabiter sollst du auf keinen Fall Barmherzigkeit erweisen. Steht im Gesetz. Ist dieser Moabitin auch keine Barmherzigkeit widerfahren? Die dritte Frau, Ruth. Obed aber zeugte Isai. Aha. Isai aber zeugte David. Aha. Jetzt können wir schon den David fragen, bist du stolz auf deine Ahnenreihe? Alles andere, König. David aber zeugte Salomo, den König, von der des Uriah. Wie hieß denn die? Das ist die vierte und letzte Dame hier. Bathseba. Ist da auch was passiert, an dem Gott kein Wohlgefallen haben konnte? Salomo. Von dem Weib des Uriah. Salomo aber zeugte Roboam hier im Griechischen, Rehabiam, aber zeugte Abia aber zeugte Asa. Und dann kommt Josaphat, immer heißt zeugte, zeugte, Joram, zeugte Osia, zeugte Jonathan aber zeugte Achas aber zeugte Ezekia aber zeugte Manasse aber zeugte Amon aber zeugte Josia aber zeugte Jechonja und seine Brüder um die Zeit der Wegführung nach Babel. Nach der Wegführung nach Babylon aber zeugte Jechonja Salatiel aber zeugte Zerubabel her. Da geht die Zeugungslinie weiter. Da sind keine bekannten Namen mehr da, bis dann erscheint, wir lesen noch Vers 15, Eliud aber zeugte Eleazar, Eleazar aber zeugte Matan, Matan aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. Ich wiederhole noch einmal. Eleazar aber zeugte Matan. Matan aber zeugte Jakob. Jakob aber zeugte Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren wurde. Sagen wir mal, 40 Mal erscheint das Wörtchen zeugte, 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 nur wann nicht mehr? Als der Vertraute der Maria, Josef, erscheint, heißt er auch noch, Josef aber zeugte. Und das merken wir nicht da. Schau mal, 49 Mal heißt zeugte. Und jetzt, wo der Vertraute namens Josef der Maria erscheint, da steht nicht mehr zeugte. Ist in Ordnung. Ist es gut, wenn wir es ganz genau nehmen beim Lesen unserer Bibel? Sehr gut. Jetzt kommt die Rekapitulation in Vers 17. So sind nun alle Geschlechter von Abraham bis auf David 14 Geschlechter. Und von David bis zu der Wegführung nach Babylon noch einmal 14 Geschlechter. Ich darf Gott richtig stellen, er ist das Wort Geschlecht, Mehrzahl, Geschlechter, für uns zu wenig deutlich. Hier ist nun unbedingt, wie wir morgen sehen werden, unbedingt das Fremdwort als treffendste Übersetzung zu beachten, einzusetzen, nämlich es sind 14 Generationen. 14 Generationen. Von Abraham bis auf David, von David bis zur babylonischen Gefangenschaft. Also, da ist der Name Zerubabel dann wichtig. Nochmal 14 Generationen. Und von der babylonischen Gefangenschaft bis auf Jesus sind es zum dritten Mal 14 Generationen. Wir beachten jetzt schon, und dann wird zusammengerechnet, 3 mal 14 gibt also wie viele Generationen? 42 Generationen von Abraham bis auf Jesus Christus. Und damit ist schon klargestellt, was dieser griechische Ausdruck hier, er heißt Genea, versteht. Genau. Zeitspannen von Zeugung zu Zeugung, bitte, zeugte, 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 mittlere Zeitspanne, ich darf es gleich sagen, mittlere, die Zeitspanne einer mittleren Generation, wie sie hier bezeugt werden, heißt, von Abraham bis auf Jesus Christus sind ziemlich genau 2000 Jahre verlaufen. Da sind 42 Zeugungen, Generationen entstanden, waren vorhanden. In der Zeitspanne von 2000 Jahren ergibt pro Generation rund 48 Jahre. Wir können Gott ruhig sagen, rund 50 Jahre. Es ist ja ein Mittel, die 48 Jahre. Das Neue Testament auf dem ersten Blatt erklärt, dass unter dem Ausdruck Genea, Generation, eine Zeitspanne von ungefähr 50 Jahren zu verstehen ist. Das dürfen wir vorerst einfach mal zur Kenntnis nehmen. Das ist der Bericht nach Matthäus. Und noch eines dürfen wir gleich festhalten. Dem Matthäus ist es bei der Gelegenheit seiner Zeugnisordnung noch gegeben, die Königslinie von David bis zu den letzten Königen zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft festzuhalten. Die Zeugungslinie der Könige von Juda, Jerusalem. Und jetzt kommt Lukas. Lukas 3 von Vers 23 an. Er selbst, Jesus, begann ungefähr 30 Jahre alt zu werden und war, Elberfelder übersetzt, wie man meinte, ein Sohn des Josef. Da dürfen wir beachten, das griechische Wort, in dem griechischen Wort, das die Elberfelder übersetzt haben, wie man meinte, beinhaltet den Begriff Gesetz, Nomos. Es heißt Enomizeto. Das heißt, nach dem Gesetz. Morgen werden wir dann vom Gesetz der Schwager-Ehe nähere Zusammenhänge zur Kenntnis nehmen dürfen und erleben, dass diese unwiderleglichen Widersprüche in der Aufzählung der Namen und in der Anzahl der Personen in der gleichen Zeitspanne der beiden Aufsteller dieses Stammbaumes Jesu Christi, dass da dieses sonderbare Gesetz der Schwagerehe die wunderbarste, bis mit anbetungswürdigste Lösung Gottes in sich trägt. Jetzt beachten wir, und er selbst, Jesus, begann ungefähr 30 Jahre alt zu werden und war nach dem Gesetz, oder wie man ihn als Sohn nach dem Gesetz oder dem Gesetz gemäß einordnete, ein Sohn des Josef. Jetzt, ich betone jetzt weiter, ein Sohn des Josef, des Eli, des Matthat, des Levi, des. Und jetzt geht es immer weiter, des. Bis und mit, lesen wir weiter, weil da bekannte Namen dann sind. Vers 35, des Seruf, des Ragu, des Falek, des Eber, eigentlich Heber, des Sala, des Kainan, des Apassat, des Sem, des Noah, des Lamech, des Methusalah, des Henoch, des Jared, des Malelel, des Kainan, des Enos, des Seth, des Adam, des Gottes. Wo beginnt Lukas? Zuerst nochmal, wo begann Matthäus? Das Geschlechtsregister selbst. Bei Abraham und führt von Abraham, zeugte, bis auf Josef, und der scheint zeugungsunfähig zu sein. Nicht? Lass mich mal das so sagen, damit uns bleibt. Dann von der Maria kommt Jesus. Von Abraham bis auf Jesus. Fortlaufend. Lukas macht gerade umgekehrt. der beginnt bei Jesus und blättert zurück. Sagt Lukas ein einziges Mal Zeugne? Was sagt er immer nur? Sohn des. Ja, das ist für uns ja klar. Wenn einer ein Sohn des Levi ist, sagen wir mal, dann hat Levi ihn gezeugt. Ist doch für uns klar, nicht? Aber nach der Bibel ist das gar nicht klar. Nach dem Gesetz. Ich bringe jetzt noch nichts aus. Ne? Das ist dann morgen da. Heute lassen wir uns mal weitgehend die Verlegenheit, in die uns die Schrift führt, umso mehr, als wir es genau nehmen wollen und allem glauben, was geschrieben steht. Dann müssen wir sagen, also, das ist bei dem Mal etwas ganz anderes. Wir werden es in den Einzelphasen der Zeitspanne noch näher kennenlernen. Ich betone jetzt Anfang und Ende noch einmal, Jesus war dem Gesetz gemäß eingeordnet, ein Sohn des Josef. Aber er ist gleichwohl nach dem Gesetz ein Sohn des Josef, obwohl Josef ihn nicht gezeugt hat. Oh, jetzt sind wir schon wieder ein bisschen in Verlegenheit. Ne? Das ist nicht wunderbar. Haben wir nicht einmal irgendwie das fliegende Wort gehört, das geflügelte Wort? Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten, um uns zu zeigen, wie seine Weisheit, die als Torheit bezeichnet wird, was Golgatha betrifft, von der Weisheit der Welt, dass diese seine Torheit, Golgatha, weiser ist als die gesamte Weisheit aller Weisen in der ganzen Schöpfung, die Torheit Gottes. Bitte, was ich jetzt auszusprechen hatte, zu bezeugen hatte, können wir uns eines gleich merken oder haben wir schon gemerkt, auch wenn wir es noch nicht gemerkt haben? Dass unsere Bibel ein ganz anderes Buch ist als alle anderen Bücher in der ganzen Welt. Alle anderen Bücher können mindestens die Fachleute verstehen. Ne? Mindestens der, der es geschrieben hat. Ne? Und ausgerechnet unsere Bibel können ausgerechnet die Fachleute, ich sage, datiere jetzt 2000 Jahre zurück, die hohen Priester und die geschulten Schriftgelehrten und Gesetzeslehrer und ganz frommen Pharisäer, nicht verstehen. Ausgerechnet die Fachleute. Und wem offenbart Gott diese Dinge? Den ganz Dummen, wie da vorne einer steht. Darf ich mich schnell noch vorstellen? Ist jemand da, der mich zum ersten Mal sieht? Ah, danke schön. Und dann darf ich mich noch schnell vorstellen. Ihr werdet mit Freude ja, und einem herzlichen Lachen meine Vorstellung dann quittieren. Ich halte mich nur immer ans Wort Gottes. Sprüche 30, Vers 2 und 3. Fürwahr, ich bin unvernünftiger als irgendeiner. Nummer 1. Und Menschenverstand habe ich nicht. Und Weisheit habe ich nicht gelernt. Ja, was will denn wer da vorne überhaupt noch? Ihr seid doch alle vernünftig. Ne? Ihr seid doch alle, was das Zweite, habt einen gesunden Menschenverstand und seid daran, Weisheit zu lernen. Aha. Die Schlussphase des gleichen Satzes gibt die Antwort. So dass ich Erkenntnis des Allerheiligsten hätte.
des Allerheiligsten Gottes. Erst wenn ich mit einer Vernunft, einem Verstand und einer Weisheit direkt vor Gott, dem Höchsten, dreimal Heiligen, antreten kann und der dann bestätigt, jawohl, das ist jetzt Vernunft, das ist jetzt erst Verstand, das ist jetzt erst Weisheit. Erst dann bin ich das. Wenn ich damit vor Gott antreten kann, im allerheiligsten Raum, vor dem dreimal heiligen Gott, und da bestehen kann mit meiner Vernunft, mit meinem Verstand und meiner Weisheit. Ist der Mann ehrlich? Ja. Der hat die Dinge, aber er weiß von mir, nicht von mir aus, sondern ich musste meine Vernunft vollständig zuerst, meine Vernunft, menschliche Vernunft, zerstören. Ja, wo steht denn das? Die Mittel unseres Kampfes sind geistlich, schreibt Paulus, nicht fleischlich. So dass wir Festungen der Vernunft zerstören und jeden Gedanken, der sich erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes in Christo Jesu, gefangen nehmen. Wir sind Kriegsleute Jesu Christi und zerstören jede Festung menschlicher Vernunft und so weiter und Weisheit und Verstand. Waren wir selber auch einmal am Verstande verfinstert? Konnten wir damit vor Gott antreten? Und Paulus warnt die Korinther, wer sich unter euch, na damals Korinth, bitte Athen, in Griechenland, da gab es da weise Philosophen, ja, mit großer Torheit belastet, nicht? Also, Kriegsleute Jesu Christi zerstören alle Festungen menschlicher, weltlicher Vernunft und nehmen jeden Gedanken, der sich erhebt, wieder ein Zeugnis der Bibel. Auch einen Gedanken, das sind Widersprüche, also kann das unmöglich Wort Gottes sein, nicht? In den Geschlechtsregistern. Das ist Vernunftschluss, blöder Verstand, Dummheit, die so sprechen. Oh, jetzt habe ich geschumpfen genug. Jetzt fahren wir weiter. Ich habe gesagt, ich wiederhole, Anfang und Ende, interessant. Lukas, der kommt von Jesus bis zurück zu Adam und Gott. Also die ganze Menschheitsgeschichte. Ja, da, in dem kurzen Abschnitt, ne? Alles drin. Anfang, nach dem Gesetz, war Jesus ein Sohn des Josef. Nicht zu machen. Aber Josef hat ihn nicht gezeugt. Und am Schluss ist dieser Jesus Sohn des Adam. Wie heißt denn Adam auf Deutsch? Ja, sind wir hier in der Sonntagsschule oder wo bin ich da gelandet? Ich ohne Vernunft und ohne Verstand und ohne Weisheit. Ne? Bitte? Wie heißt denn Adam auf Deutsch? Mensch? Adam ist Hebräisch. Ne? Adam ist doch Hebräisch. Also, Jesus war ein Sohn des Menschen. War er damit einverstanden, dass er ein Sohn des Menschen ist? Bitte? Nennt er sich nicht immer mit Vorliebe des Menschen Sohn, Hebräisch Sohn Adams? Aber doch nicht genug. Ist Jesus Sohn des Gottes etwa auch noch? Da steht das auch hier. Da steht hier, er sei sowohl Sohn des Gottes, stimmt das? Klar. Da steht zweitens, er sei Sohn des Menschen. Stimmt das auch noch? Und so und das. Also wieder ganz andere, darf man sagen, literarische Wendungen und Kniffe und Dinge, nicht? Die unser Denkvermögen schon übersteigen. Ich denke, wir haben bis jetzt schon etliches gehört, wo wir merken, also da funktioniert es hier nicht mehr. Nicht? Können wir gleich abschalten. Paulus warnt die Korinther, ich wiederhole oder ergänze, wenn sich jemand unter euch, Korinther, dünkt, weise zu sein, der werde ein Tor, damit für ihn Hoffnung besteht, noch weise werden zu können. Salomo, der Baumeister im Alten Testament, Paulus stellt sich ja vor, ich habe als weiser Architekt, griechisch, nicht Baumeister, Architekt, den Grund gelegt, Paulus. Also Baumeister geistlicher Natur im Neuen Testament und der große Baumeister praktischer Natur, menschlicher, irdischer Natur im Alten Testament, Salomo, der das wunderbarste Gebäude erstellt hat. Adam, Paulus schreibt, der erste Mensch, Adam. Schön. Für mich ist das Problem und die Frage gelöst und beantwortet. Gab es vor Adam im Paradies auch schon Menschen? Nein. Der erste Mensch, Adam, Paulus, genügt mir Quittung vom Heiligen Geist. War, wie geschrieben steht, lasst uns nicht Menschen machen, sondern lasst uns Adam machen. Einzahl. Also Deutsch müssen wir übersetzen, lasst uns den Menschen machen. Einzahl. Und zwar jetzt weiter, wie geht es weiter? In unserem Bilde, das Vater und Sohn im Heiligen Geist, in unserem Bilde nach unserem Gleichnis. Dann ist also der erste Mensch, Adam, ein Abbild Gottes, ein Gleichnis Gottes. Wenn aber der erste Mensch, Adam, ein Abbild Gottes ist, was ist denn Gott? Also wer es jetzt schon weiß, das darf sich jetzt nicht melden, die Antwort. Wer ist denn Gott? Dann sage ich, nicht nur dann, sondern dann ist es so, Gott ist der Originalmensch. Ha ja. Wenn ich euch eine Fotografie von mir zeige, ja, verstanden. Zeige, ist das dann ein Abbild von mir? Aber das ist ja nicht einmal eine Figur, das ist nur noch eine Fotografie. Ne? Also, wenn ich euch ein Standbild von mir, das ein Künstler, ein Bildhauer gemacht hätte, ne? Das wäre dann mein Abbild. Wer ist dann das Original von meinem Abbild? Bin ich das Original von meiner Fotografie? Ist so blöd einfach die Frage und die Antwort, ne? Nur hier, da funktioniert es nicht, nicht. Sobald die Dinge gottgemäß geistlich beurteilt werden sollten, nicht, dann hapert es bei uns. Weil wir so vernünftig sind, so gesunden Verstand haben und in Weisheit nichts mehr weiter brauchen. Nicht? Deshalb hapert es da. In geistlichen Dingen hapert es. Aha. Weiter. Wenn nun Gott, der Schöpfer aller Dinge, der Originalmensch ist, darf dann der Sohn Gottes, Jesus Christus, sagen, ich bin des Originalmenschensohn, des Menschensohn. Stimmt's dann auch noch? Jetzt können wir anfangen anzubeten. Gibt's irgendeine andere Schrift in der ganzen Weltliteratur, in welcher bei jedem Wort und jedem Buchstaben, jeder Ordnung, Aussagen in Widersprüchen drauf los, Aussagen in unmöglichen Dummheiten, in unmoralischen Geschichten und in all dem ist diese Weisheit der Liebe Gottes aufs Anbetungswürdigste verborgen in all diesen Dingen. Gibt es so ein Buch noch?
Wenn also Jesus mit Vorliebe immer wieder sich selbst bezeichnet, des Menschen Sohn, bist du jetzt mehr als vorher? Wunderbar. Und jetzt lassen wir uns erinnern an das wunderbare, einfache Psalmwort des David. Herr, wenn ich anschaue deine Himmel, den Mond und die Sterne, die du geschaffen hast, das gewaltige Ding. Was ist nur mit dem Menschen? Was ist der Mensch? Ja, hast du noch Zeit für mich überhaupt, du großer Gott? Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Hat David erlebt, dass Gott seiner gedenkt? Und sogar auf mich achtest? Hat Gott genau auf David Acht gehabt? Hat der Prophet Nathan genau gewusst, was der sich geleistet hat? Was ist der Mensch? Was ist der Mensch? Abbild Gottes. Und da nun unser wunderbarer Gott der Originalmensch ist, ist es dann eine besondere Ehre, überhaupt Mensch sein zu dürfen? Und da Gott diesen Menschen zum Herrscher bestimmt hat, bevor er ihn geschaffen hat, zum Herrscher über alles vorherige Werk seiner Hände, von dem ersten Himmel und der ersten Erde und ihren Bewohnern, der gegenwärtigen Himmel und der gegenwärtigen Erde und ihren Bewohnern, ja, vom Licht über die Welträume der Ausdehnung und die Wasser und die Erde und die Pflanzen und die Fische und die Vögel und die Erdtiere und dann den Menschen. Zeit, der Zeit nach ist der Mensch das Abbild des Originalmenschen Gottes, zuletzt geschaffen worden. Und dieses letzte Geschöpf bestimmt Gott sofort zum Herrscher über alles übrige Werk seiner Hände. Und da Gott dieses sein Abbild, den Menschen, zum Herrscher bestimmt hat, gilt jetzt für den von Gott auserwählten, zuvor bestimmten Herrscher, was für einen Weg, den er zu beschreiten hat. Einen Weg tiefster Demütigung. Einen Weg unsäglicher Leiden, die nötig sind, um dann endlich nach Kapitulation und Auferstehung, Neubelebung, neue Himmel, neue Erde, gottgemäß überhaupt erst fähig zu sein, gottgemäß zu herrschen, nach seinem vollkommenen Liebeswillen zu herrschen. So, jetzt können wir hier anzünden. Zünde schnell. Ist die Übertragung immer noch in Ordnung? Danke. Also ihr braucht hier nichts lesen zu können. Nur die Darstellung ist da. Ja, danke schön. Vielleicht die Vorderspur. Warum wohl?
Die Gesamtdarstellung ist da, damit wir einen Überblick bekommen über den Stammbaum, wie man sagt, der Heiligen Schrift, nicht nur Jesu Christi hier, sondern der ganzen Heiligen Schrift. Und warum habe ich mich schon vor etwa 50 Jahren die Mühe genommen, das so von Adam bis auf Jesus Christus mit all den Geschlechtsregistern der Bibel zusammenzustellen? Na ja, man hörte von Noah, von Josef, von Abraham, von Methuselah und von David und von Josua und wie die bekannten Sonntagsschulnamen unserer Bibel nun heißen mögen. Und dann war ich nicht zufrieden eines Tages oder unbefriedigt. Warum? Diese vielen wunderbaren Gottes- oder Menschennamen in unserer Bibel, die schwirrten bei mir so wie Mücken beliebig in der Gegend herum. Punkto, wann haben die gelebt? Wo sind sie zu Hause? Wo ist ihre Herkunft? Wie sind da die Zusammenhänge? Dann habe ich begonnen, einfach auf einem großen Blatt. Adam zeugte und der zeugte so. Ganz viel, das war ein großes Sammelsurium dann, eine große Unordnung. Dann war ich erst recht nicht zufrieden. Jetzt wohl, Herr, ich möchte jetzt noch klar sehen, zeitlich, wann haben die Einzelnen gelebt? Ja. Nicht nur stammt er vom Stamme Benjamin ab, oder Issachar, oder ist das ein Hamite oder ein Semite und so weiter. Nein, ich will noch wissen, wann haben die gelebt. Und seht, Adam, Fall, von da an rechnet die Schrift erst, die Zeit der Hinfälligkeit wird erst gezählt, lehre mich zählen meine Tage, dass ich sterben muss, auf dass ich weise werde. Adam, Fall, fand statt 4000 Jahre vor Jesus Christus. Die Etappen sind hier maßstäblich aufgezeichnet. Von Jesus zurück zu David, 1000 Jahre. Von David zurück bis Abraham, 1000 Jahre. Von Abraham zurück bis zur Geburt Noahs, 1000 Jahre. Und von Noah zurück bis zum Fall Adams, nochmal 1000 Jahre.
Bitte Kassette wenden.
Tausend Jahre lang von Adam bis Abraham. Abraham. 2000 Jahre lang gab es eine Menschheit ohne irgendwie den Begriff Israel zu kennen. Gab es kein Volk Israel. Erst mit Abraham legte Gott den Grund für das Volk Israel. Und die 2000 Jahre von Abraham bis Jesus Christus gab es ein Volk Israel inmitten der Nation. Und die 2000 Jahre von Jesus bis heute, 2000, ein Volk Israel zerstreut unter alle Nationen. Das sind drei Zeitetappen von je 1000 Jahren. Und 1000 Jahre Menschheitsgeschichte sind für Gott ein Tag. 2, 3, 4, 5, 6 Tage Gottes sind abgelaufen ums Jahr 2000 und dann beginnt ein 7. Gottestag und 7 heißt im hebräischen Sabbat, sehr einfach. Beginnt ein Sabbatjahrtausend unseres Gottes auf der Erde. Und wir leben jetzt in den Übergangsjahrzehnten zu diesem großen Umbruch. Und nun, wir haben beachtet, Matthäus hier, Zeugte, bis auf David. Lukas hier, das. Und wunderbar, bei Salomo und David kommen nun Matthäus und Lukas zusammen. Und von David bis Abraham sind beide einstimmig. Wir nehmen heute Tatsachen zur Kenntnis, um uns möglichst in Verlegenheit bringen zu lassen, damit Gott dann Gelegenheit hat zu zeigen, wie seine Weisheit überragend groß ist. Abraham, diese 4000 Jahre sind eingerahmt, machen wir es jetzt wie Lukas. Hier Ende dieses Stammbaumes, Jesus Christus in Menschengestalt, des Menschensohn, Gott, des Menschensohn haben wir gelernt. David, Jesus, 1000 Jahre vorher David, 1000 Jahre vorher Abraham, 1000 Jahre vorher Noah, 1000 Jahre vorher Adam. Seht. Die Mitte, die geometrische oder grafische Mitte, ist Abraham. Nach ihm David, vor ihm Noah, 2000 Jahre nach ihm Jesus Christus, 2000 Jahre vor ihm Adam. Hier der erste Mensch, Adam, und hier der zweite Mensch. Jesus Christus. Wird er so bezeichnet? Jawohl. Anfang und Ende reichen sich die Hände. Kann nichts dafür? Einfach wunderbar. Jetzt beginnen wir hier. Adam, Abbild Gottes. So, Jesus war nach dem Gesetz Sohn des Adam, des Gottes. Hier wird Adam Sohn des Gottes genannt. Ja. Adam war doch nicht gezeugt von Gott. Adam war doch wie alles Übrige in der Schöpfung und die Schöpfung ein Werk der Hände Gottes. Der einzig gezeugte und aus Gott geborene Sohn ist Jesus Christus. Ich bedauere immer wieder, wenn wir frommen und in unsere Übersetzungen nichts Gescheiteres wissen, entschuldigt, ich will nicht gescheiter sein als Sie, also aber trotzdem sage ich nichts Gescheiteres wissen, als Jesus zu bezeichnen, der eingeborene Sohn Gottes. Also, weil ich jetzt so dumm war und ich gläubig geworden, gläubig werden durfte mit 20 Jahren ungefähr und begann die Bibel zu lesen und lese nun von Jesus Christus, der eingeborene Sohn Gottes, dachte, was ist das? Damals wusste ich nichts anderes, als dass es in Afrika Eingeborene gibt. Stimmt's? Wisst ihr, was da vertuscht wird? Es heißt, das griechische Wort heißt, er ist das einzige Wesen, das aus Gott gezeugt und aus Gott geboren ist. Und wir alle sind nur, samt Cherubim und Menschen und Würmer, sind alles nur ein Werk seiner Hände. Es war also Adam, der erste Mensch, auch nur ein Werk der Hände Gottes. Und doch sagt Gott, hier lässt er sagen, durch Lukas, Adam, Sohn des Gottes. Ihr Lieben, auf geschöpflicher Ebene kennt die Schrift auch eine Gottesfamilie, was die Menschheit betrifft. Vor welchem Gott beugt denn Paulus seine Knie? Vor dem Gott, von welchem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf der Erde kommt. Ich habe ein Thema einmal bezeugen dürfen. Die Schöpfung als solche, als Familie Gottes. So ist es nämlich auch Gott als Schöpfer, den Schöpfen gegenüber. Aber Adam war nicht gezeugt, sondern ein Werk der Hände. Und die ganze Schöpfung ist ein Werk der Hände Gottes. Und doch benutzt die Schrift das Familienbild. Schon wunderbar. Warum? Weil Gott ja was im Sinn hat, eines Tages Gott und Vater von wem zu sein? Überhaupt von der ganzen Schöpfung. Dann ist das All ins Leben gezeugt und aus Gott geboren. Herrlich. Adam, Seth, also hier, was bedeutet da das blaue Zeug? Noah wurde hier geboren und erst 1500 Jahre, bitte, wenn das 1000 Jahre sind, das sind die feinen Linien, das sind immer Abstände von 100 Jahren. Und alle Namen, die auf einer horizontalen liegen, die Träger dieser Namen leben also alle zur gleichen Zeit, also im gleichen Jahrhundert. Also, wenn ich heute die Namen höre, irgendeinen beliebten Namen, dann kann ich hier sofort sagen, hier, 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 hier. Das habe ich vor mir. Das ist dann der Ertrag, wenn man sich eine solche Mühewaltung leistet. Das sitzt dann. Also, bis zur Geburt Noahs haben wir, was ist denn das da für ein Ding? Kain. Die Nachkommen Kains nahmen zum Verwechseln mit denen da von Seth. Die letzten Namen, Nachkommen Kains, die genannt werden, Jubal, Jabal, Tubal, Kain, Nama, eine Tochter. Die weiblichen Namen sind auch mit einem Kreuzchen versehen. Aus dieser Darstellung sieht man auch zum Beispiel bei Abraham, dass Sarah seine eigentliche Frau war, dass die Hagar eine Ägypterin ist, aus welcher dann Ismael geboren wurde und alle Söhne Ismaels sind hier rubriziert. Dass Abraham noch einmal geheiratet hat, als Sarah gestorben ist, die Ketura geheiratet hat, da sind dann die Midianiter und, nochmal sieben Söhne sind von dem Greisen Abraham. Seine Frau Sarah starb, ich weiß nicht mehr genau, wer weiß das gerade, mit etwa 135 Jahren war sie alt, als sie starb. Dann war Abraham noch 10 Jahre älter und dann heiratete er noch die Ketura. Also bitteschön, hat Gott, als er Sarah empfangsfähig und zeug- und geburtsfähig gemacht hat in ihrem Alter und den Abraham zeugungsfähig gemacht hat, hat Gott da ganze Arbeit gemacht. Wenn Abraham dann noch etwa mit 140 Jahren noch sieben Söhne zeugen konnte. Da staunt der Fachmann. Und dann müssen wir nur unter den Nachkommen der Ketura feststellen, dann wissen wir, woher die Midianiter kommen. Und deren Namen. Was war denn der Schwiegervater von Mose für einen Mann? Wie? Jethro, aber woher kommt er? Ja, bravo. Ein Midianiter. Ein Nachkomme Abrahams, aber über die Ketura. War der Schwiegervater von Mose. Also gibt es da Geschichten im Alten Testament? Gibt es da Geschichten? Oder gibt es nur im Bier normal Geschichten? Ach, unsere Bibel. Ja, du, ich werde noch so alt wie der Abraham hier. Ja, und bevor ich beim Herrn bin, in der Schrift noch mehr, noch reicher zu sein. Ne? Aber bitte, was steht? An jenem Tage werdet ihr alle den Herrn Jesus noch wie viel fragen? Dann habt ihr alles verstanden. Ich auch. Wunderbar. Aber die Kostproben, die wir heute schon empfangen dürfen, habe ich wieder was zu sagen. Und was der Herr heute seiner Gemeinde darreicht, entspricht genau das, was die Gemeinde Jesu Christi heute in den letzten Jahren, Jahrzehnten höchstens, noch braucht zur letzten Vollendung. Das Unkraut reift völlig aus, bevor es geschnitten wird, und der Weizen reift gleichzeitig auch völlig aus. Dann wird beides miteinander geschnitten, das eine in die Scheunen, das andere ins Feuer. So weit sind wir heute. Noah, hier erst, 2500 Jahre nach dem Fall Adams, 500 Jahre nach der Geburt Noahs, erfolgt die Sintflut hier. Nur Noah und seine Familie waren noch intakte Menschen, Nachkommen Adams. Die ganze übrige Menschheit, die das ganze Erdenrund mit Tierherden und Urwäldern füllte, vor der Flut, war alles verseuchte Menschheit, Halbgötter, Titanen, verseucht zwischen Engelfürsten, die sich mit den Töchtern der Menschen Menschengestalt angenommen haben, geschlechtlich vermischten und dann die Riesen auf der Erde gewesen sind. Und diesen Gräuel hat Gott von der Erdoberfläche weggespült und Noah mit seiner Familie war reines Menschengeschlecht. So steht geschrieben. Seine drei Söhne, Sem, Ham, Japheth. Das sehen wir die Japheth-Titel. Bitte schön, nur schnell Stichprobe. Da wissen wir, wenn wir lesen in Hesekiel 38, 39 von Mesech, Tubal, Magog, Gog vom Lande Magog, das sind alles Japhetiten, japhetitische Völker. Da unser ganzes Asien. Nur ein kleines Beispiel. Weiter. Dann sehen wir, von Sem sind alle diese Völkerschaften abgestammt. Von Sem. Von Sem, hier, diese, gell? Alle diese. Es gibt also sehr viele semitische Völker. Wenn wir von Antisemitismus hören, dann denken wir nur an Israel. Was sind denn die Araber? Das sind Zentralsemiten. Das sind die Söhne Abrahams. Alles da sichtbar. Und Sem, Verheißungsträger, Linie, Japhetiten, Hamit. Das sind alle Hamit. Kananiter. Mitzrayim, Ägypten, der Zweitgeborene von Ham und Kusch ist der Erstgeborene. Und von Kusch kam der große Jäger Nimrod, der das erste Babel und Ninive gegründet hat. So. Dann erscheint in dieser Linie eines Tages ein Heber. Das ist ein Druckfehler. Heber. Und von diesem Heber stammen alle diese ab. Also hier erst sind die 12 Stämme. Abraham, Isaac, Jakob, Israel. Erst hier sind die 12 Stämme Israels mit ihren Verzweigungen. So. Hier die beiden Jüngsten, Josef und Benjamin. Und dann ist ersichtlich, dass Naphtali und Dan von der Bilha geboren worden sind und von der Silpa sind die beiden Gad und Aser geboren. Alles das ist hier ersichtlich. Dann erscheint Hebräer, Vater der Hebräer, Sem, Vater aller Semiten, sind alles Hebräer, vor Israel. Und dann erscheint noch ein Peleg. Was ist da passiert? In seinen Tagen wurde die Erde Eretz zerrissen. Das ist die wissenschaftlich festgestellte Abwanderung der Erdteile. Ursprünglich war unsere Erde im gewaltigen Ozean ringsum ein Ganzes, eine Einheit. Wir begreifen, weil die Sintflut eben globalen Charakter hatte, sodass die höchsten Berge unter Wasser standen und der ganzen Erde, dass da gewaltige, da waren Atmosphärendrücke auf unserer Erde von fast 1000 Atmosphären, was da alles da eingeweicht wurde auf unserer Erde und so weiter, sodass nach 200-300 Jahren die Erde sich auseinandergebreitet hat. Wissenschaftlich wird er das heute nachgewiesen. So. Und dann kommt endlich Abraham in sich, und von Abraham haben wir schon gehört, sein Ismael mit der Ägypterin Hagar, dann die Ketura und dann die direkte Linie wieder Isaac und Jakob. Und jetzt die 12 Stämme, und dann haben wir immer noch sagen wir mal Gesetzgebung Mose. Da haben wir dann erst am Sinai, da sind wir dann ungefähr hier. Gesetzgebung des Mose am Sinai. Mose ist natürlich hier bei Levi. Ein Nachkommen Levis, so wie auch natürlich sein Bruder Aaron und so weiter. Der große hohe Priester Josua ist auch ein Nachkommen Levis. Ezra ist ein Levit, Nehemiah ist ein Levit. Das ist hier alles ersichtlich. Hier dann die Königslinie, also David, und jetzt da die zweierlei Geschlechtsregister Jesu Christi, von David bis Jesus Christus. Hier die Königslinie nach Matthäus. David zeugte, nur Josef, Vertrauter der Maria, der zeugt nicht, sondern hier hat der Heilige Geist gezeugt. Und diese Zeugung durch den Heiligen Geist im jungfräulichen Leib der Maria gipfelt dann das an und für sich nach den Buchstaben nicht nur sonderbare, sondern anstößige Gesetz der Schwagerehe, findet dann hier seine göttliche anbetungswürdige Erfüllung. Sonst hätte Gott diese Hilfsbestimmung, Notstandsbestimmung, nenne ich sie jetzt, diese Schwagerehe-Sache, hätte Gott das nicht aufnehmen lassen in sein heiliges Wort, wenn nicht er schon vor Grundleben der Welt gewusst hätte, ich bin dann der Mann, der das, was mit den Buchstaben anstößig ist, in einer Weise erfülle, dass es keinen Menschen, der das dann verstehen darf, mehr, dass der kein Mensch mehr unfähig ist, mich im Geist und in der Wahrheit anzunehmen, wenn er das dann geistlicherweise verstanden hat. Soweit. Ich habe schon übermacht.
Wollen wir noch kurz danken. Nun danken wir dir, Herr, lieber Vater im Himmel, dass du deinen Sohn hast Mensch werden lassen, dass er als Gottessohn Menschen so...
Weiteres Band leer.